Also herzlich willkommen zur zweiten Lesung heute im Saal 4. Lesung von Kelulu. Wenn Teilnehmer eines Literaturfestivals im Feuilleton besprochen werden, ist das wenig besonders. Wenn sie allerdings auch noch auf YouTube-Kanälen von Teenagern besprochen werden, dann wird man, oder ich zumindest, ein bisschen stutzig. Kelulu hat diesen Spagat geschafft mit ihrem Buch Im Jahr des Affen. Ein sogenannter All-Age-Roman, der den Leser und die Leserin in eine hochinteressante Welt eintauchen lässt, von der man, wie ich finde, viel zu wenig weiß. Ein Beispiel, das Jahr des Affen. Ich habe in einem Buch bei meinen Eltern zu Hause nachgeschlagen, ein Buch von Paula del Sol, das chinesische Horoskop, im Helmut Kossodo Verlag in Genf erschienen, vor inzwischen schon einigen Jahrzehnten. Ich habe erstens herausgefunden, dass ich im Chinesischen ein Schwein bin, und zwar anscheinend ein Borstenschwein, das saugrob werden kann und schweinemäßig boshaft. Also ich glaube nicht, dass das stimmt, aber da steht das. Und da steht auch, dass das Jahr des Affen, das nächste ist 2028, steht dazu, jetzt muss man sich auf alles gefasst machen, besonders auf Überraschungen. Wer wagt, gewinnt, irgendwie wird es schon gut gehen, denn der Affe weiß, wann man aufhören muss. Zögern Sie nicht, überlegen Sie nicht lange, sondern lesen Sie dieses Buch. Ich bitte um einen herzlichen Applaus und wünsche viel Vergnügen bei der Lesung.
Ja, vielen Dank erstmal an Boris Schön für die schöne Einführung und ich freue mich, hier vor Ihnen lesen zu dürfen aus meinem dritten Roman, wie gesagt, Im Jahr des Affen. Da die Lesezeit nicht so lang ist, kann ich hinterher keine Fragen beantworten, aber ich bin hinterher noch da im Barbereich und im Hotel. Also falls Sie mich sehen und Fragen haben, sprechen Sie mich sehr gerne an. Ich komme sehr gerne ins Gespräch mit Ihnen und keine falsche Scheu. Weil wahrscheinlich die wenigsten von Ihnen den Roman kennen, sage ich kurz etwas zu dem Inhalt, damit Sie das auch so ein bisschen zuordnen können. Und zwar geht es im Jahr des Affen um die 16-jährige Minnie. Die lebt in einer westfälischen Kleinstadt, Herford heißt sie, mit ihrem Vater, relativ isoliert. Und Minnie hat denselben Hintergrund wie ich. Man sieht ja, ich bin keine typische Deutsche. Ich bin chinesischer Abstammung, bin also Chinesin. Ich bin aber in Vietnam geboren als chinesische Minderheit. Und wir sind dann nach dem Vietnamkrieg 1976 geflohen aus Vietnam über Thailand und sind 78 dann in Deutschland angekommen. Damals kam auch dieser Begriff Boat People auf, das ist Ihnen wahrscheinlich allen ein Begriff, diese Flüchtlinge, die auf kleinen Fischerbooten fliehen. Und also Minnie hat denselben Hintergrund, die Geschichte spielt 92 und Minnie und ihr Vater sind schon seit 13 Jahren in Herford. Der Vater betreibt ein China-Restaurant. Und Minnie ist eigentlich eine typische Deutsche, nur sieht sie chinesisch aus. Im Chinesischen gibt es dafür ein Schimpfwort, Banane. Warum Banane? Weil außen gelb, innen weiß, so werden Chinesen von anderen Chinesen genannt, die nur noch außen chinesisch aussehen, innen aber schon deutsch geworden sind. Minnie hat deutsche Freunde, hat sich noch nie mit ihrer Herkunft auseinandergesetzt. Und jetzt ist die Zeit gekommen, wo sie das macht, weil erstens der Vater bekommt einen Herzinfarkt. Minnie muss im Restaurant arbeiten, lernt dabei die zwei chinesischen Angestellten kennen. Und dann kommt noch der ältere Vater von dem, der ältere Bruder des Vaters zu Besuch, Onkel Wu. Der kommt aus Australien und da leben sehr viele Chinesen. Und Onkel Wu ist sehr traditionell chinesisch und er tadelt sie ständig, dass sie nicht mehr richtig Chinesisch sprechen kann, nicht mehr mit Stäbchen essen kann und so weiter. Und im Laufe der Geschichte, im Jahr des Affen passt also, weil Jahr des Affen voller Wandel ist, wandelt sich Minnie auch. Sie wird erwachsener, sie setzt sich mit ihrer Vergangenheit auseinander und sie ist nicht mehr so jugendlich egoistisch, wie sie am Anfang war. Darum geht es eigentlich, sich mit seiner Herkunft zu befassen und sich auch mal den Seiten zu stellen, die einem selber unangenehm sind. Sie kennen das, jedenfalls die, die viele Bücher lesen, dass manche Autoren gerne ein Zitat voranstellen, und das mache ich auch sehr gerne. Und vor diesem Roman habe ich ein Zitat vorangestellt von Pema Chödrön aus ihrem Buch »Beginne, wo du bist«. Das ist eine sehr bekannte amerikanische Buddhistin. Ich selber bin keine Buddhistin, habe mich nur mal damit beschäftigt. Und ich finde, dieser Satz passt sehr gut zu dem Motto der Geschichte. Und deswegen möchte ich ihn erstmal vorlesen, bevor ich die erste Szene lese. Das Zitat lautet: Nie möchten wir der Mensch sein, der wir sind. Ich denke, diese Aussage passt sehr gut zu Mini, weil sie sich immer dafür schämt, anders auszusehen, anders behandelt zu werden, und sie möchte eigentlich vergessen, woher sie eigentlich stammt, und sie wünscht sich immer, jemand anderes zu sein. Aber ich habe dann darüber nachgedacht und mir ist eingefallen, dass es sehr vielen Leuten so ergeht. Also sie wünschen sich, schöner zu sein oder gebildeter oder reicher. Und es gibt immer diesen Wenn-Dann-Satz. Wenn ich so und so wäre, dann könnte ich glücklich werden. Und es geht darum, sich ehrlich mit sich auseinanderzusetzen und sich selber wohlwollend gegenüberzustehen. Und ich denke mir, das ist sehr schwer für sehr viele Menschen, egal worum es geht. Wie gesagt, also ich hatte früher eine Schulfreundin, die war klein und pummelig und hat sich immer gewünscht, groß und schlank zu sein und Fotomodell zu sein. Dann könnte sie glücklich werden, nur dann. Und es geht hier darum, diesen Wenn-Dann-Satz eigentlich zu streichen und sich wirklich zu akzeptieren. Das hört man oft, aber wenn man sich wirklich damit beschäftigt, merkt man, wie schwer das ist. Ja. Die erste Szene, ich fange nicht von Anfang an, sondern die Geschichte ist schon vorangeschritten. Der Vater ist aus dem Krankenhaus schon wieder entlassen worden. Onkel Wu wurde an dem Tag vorher abgeholt vom Flughafen. Und Mini, Onkel Wu und der Vater sitzen morgens im Wohnzimmer und fragen sich, was sie frühstücken sollen. Der Vater frühstückt nie, der ist im Restaurant. Mini hat auch keine Zeit vor der Schule, um zu frühstücken. Und Onkel Wu schlägt vor, Dim Sum essen zu gehen. Das sind so chinesische Spezialitäten, die gibt es aber in Herford nicht, also so ein Dim Sum Restaurant. Und der Vater schlägt jetzt vor, in ein feines deutsches Café zu gehen. Verlagsintern haben wir über diese Szene immer als Schnitzelszene gesprochen. Und sie werden nachher auch wissen, warum. Und das ist so einer meiner Lieblingsszenen in so einem Buch, weil ich denke, dass darin sehr viel ausgesagt wird. Mein Vater schien sich über Onkel Wus Ausführungen zu freuen, denn er hatte plötzlich die Spendierhosen an. Er erhob sich vom Sofa und sagte: Gehen wir zum Klingenthal-Restaurant. Das war ein vornehmes Café-Restaurant in der obersten Etage des großen Kleidergeschäfts in der Innenstadt. Wir setzten uns ans Fenster. Von hier aus hatte man einen schönen Ausblick. Auch die Tische sahen interessant aus. Unter den dicken Glasplatten lagen Weizenbüschel. Onkel Wu schaute in die Karte, obwohl er nichts verstand. Ich sollte Onkel Wu die Speisen übersetzen. Ich sagte, es gebe Brötchen und Croissants. Aber davon wollte er nichts wissen. Er blätterte weiter und fragte, was die Nummer 26 sei. Das interessierte ihn, weil am Rand ein lachendes Schwein abgebildet war. Ich sagte, Schweinefleisch mit frittierten Kartoffeln. Was ich meinte, war Schnitzel mit Pommes. Aber ich kannte das Wort für Schnitzel im Chinesischen nicht. Ja, das wollte Onkel Wu nehmen. Am Nebentisch saßen zwei Damen. Die eine strich sich gerade mit einer eleganten Handbewegung Marmelade auf ihr Croissant. Beide schauten uns schon die ganze Zeit streng an. Onkel Wu wollte doch nicht wirklich um 9 Uhr morgens ein Schnitzel essen. Mein Vater sagte, er wolle auch das Schnitzel nehmen. Die Kellnerin verzog keine Miene, als mein Vater zweimal Schniesel bestellte. Ich sagte, ich wolle ein Brötchen mit Marmelade haben. Mein Vater fragte nur Marmelade. Wieso hast du nicht auch einen Schniesel bestellt? Er wusste anscheinend auch nicht, was Schnitzel auf Chinesisch hieß. Schon nach kurzer Zeit brachte die Kellnerin das Essen. Die anderen Gäste sahen uns jetzt erst recht an, manche verstohlen, manche unverhohlen. Es reichte nicht, dass drei Chinesen ohne Kontrabass in ein feines Café gingen. Sie mussten auch noch Schnitzel mit Pommes zum Frühstück bestellen. Beim Essen schwatzten mein Vater und Onkel Wu so laut, als seien sie auf einem chinesischen Basar. Ihr Sprechen hob sich von dem leisen Gemurmel der anderen ab. Die beiden sprachen mit vollem Mund und einmal fiel Onkel Wu ein Stück vom angekauten Schnitzel auf den Teller. Ungerührt spießte er es auf und schob es sich wieder in den Mund. Wenn sie nicht sprachen, schmatzten sie laut. Ich sah die anderen Leute tuscheln. Ich dachte an den Küchengott und seine Scham. Wenn hier irgendwo ein großer Herd gestanden hätte, wäre ich hineingeklettert und hätte mich in Rauch aufgelöst. Weil hier kein Herd stand, schnitt ich lustlos in mein Brötchen. Wir waren Chinesen und blieben Chinesen. Das Gegenteil von feinen deutschen Damen. Ich starrte auf meinen Teller, spürte aber immer noch die Blicke der anderen. Auf meinen Fingern, auf meinem Gesicht, auf meinem Hinterkopf. Die Chinesen. Sie haben schwarzes Haar, platte Nasen und Schlitzaugen. Sie kommen hierhin, essen Schnitzel und schwängern das ganze Café, das morgendlich nach frisch gebackenen Brötchen und Kaffee geduftet hat, mit dem Gestank von Frittenfett. »Was hast du?« fragte mein Vater. »Mo Ye, nichts«, sagte ich. Als wir unser Restaurant betraten, war ich richtig froh, hier zu sein. Hier wunderte sich niemand über uns, wir passten zu der Einrichtung. Das Restaurant kam mir auf einmal vor wie eine Theaterbühne. Nur wenn ich den Mund aufmachte, schauten manche Gäste irritiert. Akzentfreies Deutsch passte nicht zu meinem Erscheinungsbild. Und wenn ich mich besser auf die Rolle vorbereitet hätte, hätte ich auch die falsche Aussprache gelernt. Ich würde mir mit einem Seidenfächer Luft zufächern und schüchtern lächeln. Genau, das war die Schnitzelszene und zum Schluss dieser Teil, da sagt Minnie ja, dass sie sehr froh ist, wieder im Restaurant zu sein, weil man Menschen wie sie da erwartet. Und ich habe einmal in Bielefeld einen Spaziergang mitgemacht mit einem Spaziergangsforscher und da ist mir eine Aussage in Erinnerung geblieben. Er sagte, es gibt Gegenstände, die in die Landschaft passen und Gegenstände, die einen irritieren. Also zum Beispiel so ein großer Kuhflan mitten in der Fußgängerzone wird uns irritieren und der wird uns sofort auffallen, weil dieser Kuhflan nicht in die Landschaft passt. Und umgekehrt passt aber ein Kuhflan auf so ein Feld mit Wiese und so weiter, während zum Beispiel vielleicht eine Cola-Dose auf so ein Feld nicht passen würde. Und mir ist in den Sinn gekommen, dass das auf Menschen auch zutrifft. Also Minnie sagt ja, dass das im China-Restaurant, das ist so wie eine Theaterbühne und die Menschen erwarten sie da. Aber so 1992 in so einer westfälischen Kleinstadt erwartet man wahrscheinlich keine laut schmatzenden Chinesen morgens in einem feinen Café. Und mir selber passiert das auch oft oder ihnen vielleicht auch, dass sie irgendwo sind und denken, sie passen hier nicht so richtig hin. Also ich war mal in einem Delikatessenladen in Bielefeld in den 90ern und da wurde ich auch ziemlich schräg angeguckt, weil ich da irgendwie nicht scheinbar hineinpasste. Während wenn ich irgendwo in so einem Discounter-Supermarkt bin, da falle ich gar nicht auf. Und manchmal ist das auch so, dass die Leute mich gar nicht so als Autorin ansehen, weil ich nicht aussehe wohl wie eine Autorin. Ich wollte mal in ein Museum und da standen Wachmänner vor und sie wussten, da ist eine Lesung abends, obwohl das Museum schon zu hatte. Ich wollte da reingehen und dann sagte man mir, sie dürfen hier nicht rein. Ich sagte, ja, ich muss aber, ich habe gleich eine Lesung hier. Und dann sagten sie mir, ach so, sie sind die Autorin, das hätten wir ja gar nicht gedacht. Also ich scheine auch nicht wie eine Autorin auszusehen. Und genau, die zweite Szene, die ich lese, ich habe ja schon gesagt, dass Minnie mit ihrem Vater zu den sogenannten Boat People gehörte Und weil Minnie früher sehr jung gewesen war, 3 Jahre alt, während der Flucht hat sie keine Erinnerung mehr dran. Und sie lernt aber den Restaurantkoch näher kennen, Bao heißt er, und der war damals 16 und der kann sich natürlich gut an die Flucht erinnern. Und mir geht's genauso, ich war früher 3 Jahre alt bei der Flucht, ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß auch nichts mehr über Vietnam oder den Krieg. Und für diese Stelle musste ich meine Eltern befragen und später nach dem Schreiben habe ich gemerkt, dass da 2 Szenen drin sind in dieser längeren Szene, die ich früher noch im Kopf gehabt habe, als ich ein junges Kind gewesen war und als wir in Deutschland angekommen waren. Da gingen mir so 2 Szenen durch den Kopf, aber dazu sage ich Ihnen später mehr, wenn ich das gelesen habe. Das, was ich dir gesagt habe, meinte Bao auf einmal, erzählst du nicht weiter. Er schnaufte aus. Auf dem Schiff, da habe ich dir auch Dinge erzählt. Aber nur, weil ich sonst niemanden hatte. Wie war ich früher, fragte ich. Du hast immer nur gekotzt, aber wir haben alle gekotzt. Nur der Kapitän und seine 3 Helfer konnten essen. Es gab einen Herd oben auf dem Schiff, aber so einen großen Topf hätten wir nicht gebraucht für die paar Esser. Ich war innen schon ganz ausgetrocknet, obwohl ich versucht habe, viel zu trinken. Jedes Mal kam es aber doppelt wieder heraus. Dann erreichten wir endlich Singapur. Thailand, sagte ich. Wir kamen zuerst in Singapur an, sagte Bao gereizt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich mich gefreut habe. Es waren nur wenige Tage auf dem Meer gewesen, aber die waren so lang wie Monate, besonders die letzte Nacht. Es ruckelte und schwankte so stark, dass wir manchmal schon fast auf der Seite lagen. Ich wollte beten, aber ich wusste nicht zu wem. Also betete ich zu meiner Mutter, als sei sie meine Schutzgöttin. Der Sturm hörte zum Glück am Morgen auf. Länger hätte das Schiff bestimmt nicht durchgehalten. Als wir Singapur sahen, dachten wir natürlich, wir seien gerettet. Aber wir wurden festgenommen und ausgefragt. Man sagte uns, wir dürften nicht bleiben. Sie haben das Schiff vollgetankt und uns Essen und Wasser auf das Schiff gebracht. Aber nicht als Geschenk, wir mussten alles bezahlen. Ich hatte kein Geld mehr, man hatte mich beklaut, aber das ist eine andere Geschichte. Als wir zurück zum Strand gebracht wurden, taten sich einige Männer von unserem Schiff zusammen und versuchten, die Singapurer doch noch umzustimmen. Sie sollten wenigstens die Kinder hier an Land gehen lassen. Dein Vater wurde besonders wütend. Er brüllte so laut, wie ich noch nie einen Menschen habe brüllen hören. Er schrie, das Boot würde keinen zweiten Sturm aushalten. Sie seien Barbaren, dass sie sogar die kleinen Kinder in den sicheren Tod schickten. Aber die Singapurer ließen nicht mit sich reden. Wir mussten alle wieder auf das Schiff. Bewacher mit Gewehren begleiteten uns, damit wir keinen Ärger machten. Ein Mechaniker kam mit auf unser Boot. Er schaute sich unseren Motor an, ob alles funktionierte. Die Singapurer wollten nur nicht, dass die anderen Staaten später auf sie zeigen und sagen, eigentlich habt ihr die Flüchtlinge getötet. Sie befestigten an unserem Schiff eine Leine, stiegen zusammen mit dem Mechaniker wieder herunter und schleppten uns mit einem kleineren Schiff zurück auf das Meer. Du kannst dir nicht vorstellen, was mir durch den Kopf ging, als sie uns vom Land wegzogen. Es war so, als zögen sie uns langsam den Tod entgegen. Als wir kein Land mehr sahen, schnitten sie das Seil durch und während sie ihre Arme erst in die eine, dann in die andere Richtung ausstreckten, riefen sie uns vom anderen Boot aus zu, da geht's nach Thailand und dort nach Malaysia. Dann fuhren sie weg. Ich sah ihn hinterher und fühlte mich so verlassen, dass ich weinen musste. Alle auf dem Schiff haben geweint. Du hast das nicht verstanden und du hast deinen Vater gefragt, wieso alle so traurig sind. Er hat nicht geantwortet. Deine Worte waren auch die letzten, die ich an dem Tag hörte, denn danach sprach niemand mehr. Selbst die Kinder quengelten nicht. Alle waren stumm und bewegten sich, als seien sie nur noch Schiffsgeister. Als wir von Vietnam wegfuhren, waren wir noch voller Hoffnung gewesen, auf amerikanische Schiffe zu treffen. Aber jetzt wussten wir, es gab keine. Ja, das war die Fluchtszene. Und nachdem ich den Roman geschrieben habe, ist mir dann aufgefallen, dass an dieser Stelle so zwei Szenen, die ich als Kind immer so im Kopf hatte, die ich aber nicht zuordnen konnte, an dieser Stelle verarbeitet sind. Und das erste ist diese Sturmnacht, von der hier erzählt wird. Ich hatte als Kind immer so eine Szene im Kopf, wo ich im Dunkeln auf so Holzdielen von ganz oben nach ganz unten rolle und dass es stark nach Erbrochenen stinkt. Und wie gesagt, das muss auf der Flucht während der Sturmnacht gewesen sein. Also als ich recherchierte, erzählte meine Mutter mir, dass wir schon fast auf der Seite lagen und dass alle dachten und sie auch, dass wir jetzt sterben. Und sie dachte damals, ja, wir werden jetzt untergehen, aber wenigstens sind wir alle zusammen. Die zweite Szene, die ich als Kind im Kopf noch hatte, aber später dann irgendwie vergessen habe, bis zum Schreiben des Romans, ist, dass ich mit meinen Geschwistern, meiner Mutter und einer fremden Frau in einer Gefängniszelle saßen. Ich weiß nicht, wo die anderen gewesen waren, aber das war wohl in Singapur, wo wir zuerst mal ins Gefängnis kamen. Und wie gesagt, nach dem Schreiben ist mir da die Erkenntnis gekommen, dass ich manche Sachen doch als Kind noch gewusst habe, aber nicht zuordnen konnte. Das, was ich vorgelesen habe, das ist auch eins zu eins inhaltlich so passiert. Also meine Eltern haben mir das erzählt. Wir sind erst in Singapur angekommen, kamen ins Gefängnis, wurden dann mit Bewachern, mit Gewehren auf das Schiff begleitet und wirklich mit einem anderen Boot wieder hinausgezogen. Nur das Inhaltliche, dazu haben sie eigentlich nicht viel gesagt. Ich habe gesagt, wie fühlt man sich denn, wenn man wieder hinausgezogen wird und wie sind die Gefühle da, aber dazu haben sie irgendwie geschwiegen und ich hatte also dieses inhaltliche Gerüst und musste das dann selber so mit Atmosphäre anfüllen und musste mich hineinversetzen, musste mir ausdenken, wie man sich denn fühlen könnte, wenn man zuerst glaubt, man ist in Sicherheit und hat diese Sturmnacht hinter sich und wird dann doch wieder so aus dem Meer hinausgezogen. Also diese Gefühle da drin, dieses Schweigen, das habe ich dann dazu erfunden. Die letzte Szene, die ich lese, da erzählt Bau wieder, und zwar erzählt er über die Zeit anfangs, wo er nach Deutschland gekommen ist. Also Bau und Minnie und ich auch, wir sind ja Ende 70er, 80er Jahre groß geworden in Deutschland und da war es noch nicht so multikulturell und da kam einem schon der ganze Hass entgegen auf der Straße, obwohl man gar nichts getan hat, und davon erzählt er jetzt. Hast du die Zigaretten mit, fragte ich. Bau legte einen Gang zu. Bis wir auf die Mindener Straße kamen, sagte keiner von uns beiden mehr ein Wort. Stimmt das mit meinem Vater, fragte ich. Bau ging noch schneller. Ich kam nicht mehr mit und griff von hinten in sein T-Shirt. Er drehte sich um und wehrte mich mit einem Arm ab. Greif nicht immer so in meine Kleidung, motzte er. Wo ist deine Mutter? Hast du sie rübergeholt? Mo, nein, schrie Bau mich an, sodass andere Fußgänger sich nach uns umdrehten. Sie ist noch in Vietnam, verstanden? Ich habe kein Geld, ich habe keine Wohnung, man kann nicht einfach Verwandte rüberholen. Ich rauche, ich bin ein Verschwender, ich habe nichts gelernt. Ich wünschte mir jetzt, in der Küche zu stehen, statt an der Mindener Straße. Sogar die Autofahrer fuhren langsamer, um zu schauen. Bau ging mit so einer Wucht weiter, dass man das Aufstampfen seiner Schritte hörte. Sie ist noch in Vietnam, rief ich ihm hinterher. Er stockte und drehte sich um. Ich arbeite zu wenig, ich habe keinen Schulabschluss geschafft. Er ging weiter und es gelang mir, neben ihm herzugehen, indem ich größere Schritte machte. Irgendwann wurde er langsam und sagte, ich bin zu müde, um nach der Arbeit noch zu lernen, ich kann nur noch Filme gucken. Aus Bau schien es immer weiter rauszusprudeln, wenn er erst mal angefangen hatte. Ich habe es in 13 Jahren nicht geschafft, sie rüberzuholen. Sie schreibt mir Briefe, dass alle anderen ihre Eltern schon nachgeholt hätten. Sie schreibt, dass ich nicht hart genug arbeite. Immer macht sie mir Vorwürfe. Ich bin faul, ich bin dumm, ich bin nutzlos. Ich fragte mich, was würde mit mir passieren, wenn ich einfach so in eine neue Welt käme, nur auf mich allein gestellt. Als du angekommen bist, wie war es? Ohne mich anzuschauen, sagte er genervt, du bist schließlich zusammen mit mir angekommen. Aber ich konnte mich doch an nichts mehr erinnern. Schon bei der Landung, sprach Bau, hatte ich Angst. Alles war weiß, überall lag Schnee. Wieso hatte man Angst vor Schnee? Ich hatte auf dem Flug geschlafen und wachte erst kurz vor der Landung auf. Alles war weiß wie in einer Geisterlandschaft. Ich hatte Sandalen aus Plastik an. Wir stiegen aus. Es wurde plötzlich so kalt. Wir gingen durch einen Schlauch, dann lange Gänge entlang. Mir kam es vor, als gingen wir über in eine andere Welt. Schließlich gelangten wir in die große Halle des Flughafens. Es war Februar, das Jahr der Schlange war vorbei. Das Jahr des Pferdes hatte gerade angefangen. Und das eine Jahr im Flüchtlingslager in Thailand, das war nicht seltsam gewesen. Als Erite Bau meine Gedanken, sagte er, in Thailand war fast alles wie in Vietnam. Die Wärme, das Meer, die Menschen. Er legte noch mal einen Schritt zu. Meine Füße waren durchgefroren, als wir in der großen Halle standen. Ein Politiker gab uns allen die Hand. Eine Menge Reporter mit Fotoapparaten und Fernsehkameras waren da. Der Politiker stellte sich neben uns und redete viel. Wir verstanden kein Wort. »Warte«, rief ich und hetzte hinterher, um Schritt zu halten. »Haben Sie dir nichts zum Anziehen gegeben?« »Später haben Sie uns braune Decken gegeben«, sagte Bau. Bau erzählte weiter. Schon den Namen der Deutschlehrerin konnte er sich nicht merken und auch nicht aussprechen. Sie hieß ungefähr Linneblüge, sagte Bau, aber der Name war etwas anders, noch länger. Nachdem er verstand, dass er die Wörter nicht nur nach den verschiedenen Zeiten, sondern auch nach dem Geschlecht, nach Einzahl und Mehrzahl, nach Dativ und so weiter unterscheiden musste, gab er endgültig auf. Französisch sei ja schon viel komplizierter als das Chinesische, aber wie jemand Deutsch lernen sollte, verstand er überhaupt nicht. Jede Nacht habe er leise in sein Kissen geweint und seine Mutter vermisst. Die Leute starrten mich auf der Straße an und die Kinder beschimpften mich. Ich verstand nicht, was sie sagten. Ich verstand auch nicht, wieso sie das taten. Sie kannten mich nicht und trotzdem sah ich den Hass in ihren Augen. Manchmal wollte ich mir eine Tüte aufsetzen. Bao ging langsamer und sah mich an. Er drehte nicht nur den Kopf, sondern fast seinen ganzen Körper in meine Richtung. Du kennst das auch, aber du konntest dich von deinem Vater trösten lassen. Als Kind hatte ich meinen Vater gefragt, wieso wir Chinesen schwarze Haare haben. Andere Kinder hätten gesagt, schwarz sei der Teufel. Mein Vater sagte, schwarze Haare seien schön, aber ich wollte lieber blonde Haare haben. Meinem Vater nach sollte ich auf alles Chinesische stolz sein, aber ich wusste nicht, was er damit meinte. Auf den Kindergeburtstagen der anderen gab es immer Kuchen und Kartoffelsalat. Als ich feierte, gab es Hühnersalat mit Fischsoße und gebratene Nudeln mit Garnelen. Mein Vater sagte, das hätte nicht jeder, darauf sollte ich stolz sein. An Geburtstagen müsste man Nudeln essen, weil Nudeln lang seien. Sie sollten mir ein langes Leben bescheren. Auch Kinder würden Nudeln und Huhn mögen. Als meine Freundin aber kam, glotzten sie nur blöd. Sie mochten weder die gebratenen Nudeln mit den teuren Garnelen, Würmer, noch den Hühnersalat mit der vietnamesischen Fischsoße Nuoc Nam. Das stinkt. Ein Mädchen schrie und die anderen schrien es nach. Sie gefielen sich so sehr darin, ständig zu schreien, dass sie gar nicht mehr damit aufhörten. Es kam mir vor, als hätte ich ihnen eine fette Spinne vorgesetzt. Ich schämte mich so sehr, dass ich nur noch stumm dasaß und hoffte, dass alles bald vorbei war. Als ich später meinem Vater vorwarf, meine Freundinnen hätten die Garnelen und die Fischsoße ekelig gefunden, meinte er, dann würde er das nächste Mal halt Hühnerfüße in Essigsoße machen. Vielen Dank.